Reden ist Geld. Der Detektor FM Podcast. Präsentiert von Sparkasse.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reden ist Geld. Heute mit einem der Gründer von Rocket Beans TV, dem wohl bekanntesten 24/7 Internet-Fernsehsender in Deutschland. Servus, hallo, Nils Bomhoff.
Moin, hi.
Das Ding so 24/7 Internet, so ein bisschen wie Home Order im ersten Moment.
Ja, also ja. Man kann, ja, das die Anfänge des Internets, da ging das dann los, dass die Gesellschaft, die es nicht gewohnt war, dass man samstags nach 12 Uhr noch einkaufen kann, dass man auf einmal durch das Internet 24/7 shoppen konnte. So ist es bei uns auch. Das hat seinen Glanz natürlich nicht verloren. Bis heute zieht das, ja.
Also 24/7 gucken 24/7. Kann man dann auch ganz gut. Du, Nils, wir fragen am Anfang jeder Sendung immer die Gäste nach ihrem Portemonnaie, ob wir das sehen dürfen. Dürfen wir dann sehen?
Oh Gott, das habe ich irgendwo in der Tasche, aber du willst es wirklich nicht sehen.
Doch.
Weil, also da ist nur wirklich Shit drin. Und das ist, vor allem, es ist auch total zerflattert. Wo habe ich das überhaupt? Irgendwo hier in meinem Rucksack.
Also ist dir schon mal nicht so wichtig, dass du es in der Hose trägst,
nee,
nicht?
Ja, jetzt gerade. Nee, das ist so ausgebeult, weil ich da 1000 Quittungen. Hört man das Gewühle richtig?
Ja.
Man könnte meinen, das hätte irgendein Tontechniker nachträglich
noch
eingefügt, wie bei 3 Fragezeichen oder so.
Das machen wir auf eigentlich so Hörspiele, die wir eigentlich bauen. Ja. Du wirst erstaunt sein. Boing, boom,
ich habe das tatsächlich in meiner Jacke außerhalb dieses Raumes.
Ja, geh doch mal.
Ja,
ist ja,
das
ist ja, hier ist so warm, dann kommt mal wieder was rein.
Das ist mir furchtbar unangenehm. Mir
wirklich?
Ich bin messy dann.
Ja.
So, ich bin gleich wieder da.
Ja, tschüss, Nils. Nils, nein, du gehst jetzt wirklich raus.
Soll ich wirklich machen?
Ja, bitte. So, Nils Bomhoff ist jetzt gerade draußen, holt sein Portemonnaie. Er hat mir versprochen, es ist ein großes Messi-Portemonnaie, aber ich werde es gleich sehen. Ah, das ist noch eine Tasche, er hat es in seiner Jackentasche, also doch nicht in seinem Rucksack, der übrigens sehr gepflegt ist. Ein sehr gepflegter, schöner Markenrucksack. Also wir haben früher Levis gesagt, aber es heißt wahrscheinlich Levi's. Nils, Levi's oder Levis?
Levis hat man früher gesagt, aber das heißt natürlich Levi's eigentlich im Original. Aber ich finde das völlig in Ordnung, Levis zu sagen, weil alles, was aus Amerika rüberschwappt, da haben wir diesen Respekt, das auch quasi so auszusprechen, wie es phonetisch üblich ist in Amerika. Aber wenn wir rübergehen, ja, dann wird aus einem Michael wird ein Michael.
Ja, stimmt.
So, warum wird denn nicht umgekehrt auch aus einem Michael ein Michael oder aus eben einem Levi's ein Levis? Ich finde es völlig in Ordnung.
So, jetzt zu deinem Geldbeutel. Du hast ihn geholt.
Das ist, guck mal, das Ding fällt auseinander. Seit Wochen nehme ich mir vor, ein neues kaufen zu müssen.
Ja.
Weil die Hörer sehen es natürlich, ich muss es versuchen, bildlich zu schildern. Hier, die Nähte sind alle geplatzt.
Und es ist so ein Altmänner-Geldbeutel. Das erstaunt
mich. Das ist so ein richtiges Altdinger. Ich habe das, die Wahrheit ist, das ist eines der letzten Gegenstände, die ich noch von meiner Oma habe.
Ah, okay, dann möchte ich nichts darüber verlieren.
Die hat mir mal sowas geschenkt. Und das ist so, manchmal konzentriert sich ja so die Erinnerung an eine Person an so einzelne Gegenstände, so, weißt du? Und dann mag man auch, wenn die auseinanderflattern, mag man das nicht so und denkst, ja, das ist so wieder so eine Beerdigung nochmal.
Aber dann musst du das flicken lassen. Darf ich mal?
Ja.
Ich habe ihn jetzt mal genommen hier. Ja. Keine einzige Karte?
Nee, ich habe ganz viele Karten.
Ah,
aber
da hier.
Ich bin so ein...
Willst du mal rausholen?
Ja.
Oder so eine geheime Karte?
Das ist wahrscheinlich vom Orion Store noch meine Premium-Mitgliedschaft.
Gibt's den noch?
Ja, ich kaufe da
hier,
jeden Tag.
Hier, Sparkasse, ne? Sag ich mal, genau, jeden Tag. Hier, ganz klassische Sachen hier. Presseausweis, 50 Bankcard, nochmal ein Presseausweis.
Ja, ich bin ein bisschen messy auf das vom letzten Jahr.
Ach so, nochmal ein Presseausweis. Ja. Taxikarten?
Ja.
Okay. Bist du schon in der Verdienstschicht, wo man Taxi sich nimmt öfter?
Nicht in der Verdienstschicht, aber in der Faulheitsschicht.
Ah.
Das ist eine Form von Luxus, die ich mir manchmal gönne.
Ja, einfach Taxifahren, ne?
Ja, genau. Also früher bin ich immer zu Fuß gelaufen. Wir haben früher mal rumgelungert so. Ich habe früher eine Zeit lang bis 12 Uhr nachts Sendung gemacht und dann isoliert man sich so. Also man hat dann so einen ganz geschlossenen sozialen Kreis, der nur aus Leuten besteht, die auch bis 12 Uhr nachts arbeiten. Und dann hingen wir immer bis nachts um 4 zusammen rum und dann sind wir nach Hause. Und ich war in der Ausbildung und habe so wenig Geld gehabt. Ich bin zu Fuß gelaufen und alle haben sich ein Taxi gerufen. So, und das war so, auch da hat sich das für mich so angefühlt, wie okay, eines Tages wirst du auch nicht mehr zu Fuß laufen. Da wirst du dir auch ein Taxi nehmen.
Ich finde das schon gut, sich so hinten reinzusetzen und sagen,
Psst.
Straße so und so. Und es sind nur 3 Minuten. Egal, ich fahre mit dem Taxi.
Und 10 Euro Trinkgeld.
Ja, genau.
Also Geld ist auch nichts.
Gibst du gut Trinkgeld? Ist kein Geld drin.
Ja, ich gebe schon Trinkgeld. Ich nehme mir immer vor, das auch so ein bisschen daran zu bemessen, wie der so drauf ist, der Typ. Aber meistens bin ich zu feige. Und gib dann einfach.
So viel, umso unmöglicher der Mensch, umso mehr Trinkgeld.
Ja, um das zu belohnen.
Ja. Nimm ruhig, ist gar kein Problem. Ja, Geld ist ein bisschen drin, muss ich sagen.
Ja, 5 Euro oder was.
Weil ja, und vor allem hier, guck mal.
Aber ja, das ist ausländisches Geld.
Ja.
Ich bin ja auch viel im Ausland unterwegs.
Warum?
Steuerflucht.
Ach so. Nur für die Steuerflucht bist du im Ausland unterwegs.
Lohnt sich, lohnt sich.
Und die berühmten Quittungen von Unternehmern.
Die ich nie einreiche, weil ich ständig irgendwas auslege auf irgendwelchen Messen oder irgendwelche Taxifahren und ich bin zu dumm, um das einzureichen. Und ich habe Quittungen aus bestimmt 5 Jahren mindestens noch. Und ich habe neulich unsere Buchhaltung mal gefragt, ob es irgendeine Chance gibt, dass ich das irgendwie nochmal loswerde. Die gucken einen wirklich an wie so, ach Alter, du ätzender Typ, was willst du jetzt von mir? Das ist nicht dein Ernst.
Das heißt, Geld kann dir ja an sich gar nicht so wichtig sein.
Nee, mir war Geld nie so wichtig. Das lag vornehmlich daran, dass ich nie welches hatte. Das ist so, wie jemand sagt, der nie eine Freundin hat, der dann sagt, Frauen sind mir nicht so wichtig. So. Und dann, man kann sich das so lange einreden, bis man das dann auch okay findet. So, dann ist das auch so. Das wird dann zur Realität. Ja.
Das wird auf jeden Fall sehr spannend. Sowohl das mit den Frauen als auch mit dem Geld. Aber jetzt lernen wir dich erstmal kennen.
Nils Bomhoff wird 1980 in Hamburg geboren mit einem Atari 2600 in der Hand. Im Jahr 2000 schafft er trotzdem das Abitur und nach dem Zivildienst geht's auch gleich ans Studieren. Betriebswirtschaftslehre. Das macht ihm so viel Spaß, dass er 2004 lieber abbricht und ein Volontariat bei dem Fernsehsender Giga Games macht, wo er auch gleich anfängt zu moderieren. Bis 2009, dem Ende von Giga, bleibt er da auch. Und danach geht's weiter zu MTV, zur sehr erfolgreichen Gaming-Sendung Game One. Aber auch das hält nicht ewig, 2014 ist endgültig Schluss mit Game One. Zum Glück hat er inzwischen mit seinen Kollegen und Freunden von Game One eine Produktionsfirma gegründet, Rocket Beans. Und die wollen auch nach dem Ende von Game One weiter produzieren. Jetzt in einem größeren Maßstab, einem 24/7 Internet-Fernsehsender, der seit 2015 rund um die Uhr Shows, Let's Plays und andere Formate sendet, die auch mal nichts mit Computerspielen zu tun haben dürfen.
Nils, du hast BWL studiert. Das heißt, du hast doch schon mal Geld verdienen wollen.
Nee, überhaupt nicht. Das klingt jetzt wie die größte Lebenslüge meines Lebens. Es ist auch die größte Lebenslüge, die ich damals gelebt habe. Und zwar wollte ich eigentlich natürlich nie im Leben BWL studieren. Das ist mir so weit entfernt wie sonst was. Ich wollte Kulturwissenschaften studieren. Aber für Kulturwissenschaften musste man zu meiner Zeit zumindest entweder massiv klug sein oder fleißig. Und das konnte ich beides nicht vorweisen, sodass ich einen sehr schlechten Abischnitt hatte. Also was weiß ich, 3.0, glaube ich. Und man musste 1,001, glaube ich, vorweisen. Als
für Kulturwissenschaften.
Für Kulturwissenschaften. Und dann gab es einen Trick. Es gab zwei Tricks. Der erste ist, sich einklagen. Das war mir immer zu viel Arbeit und zu riskant. Und das zweite ist, dass man BWL studiert und das Grundstudium ist ähnlich. Man macht ähnliche Scheine und dann kann man im höheren Semester, wenn dann viele rausgegangen sind aus dem Studium, kann man sich dann in ein höheres Fachsemester überschreiben lassen in einen anderen Studiengang. Das war mein Plan. Also ich habe gedacht, okay, pass auf, ich mache jetzt ein paar Semester BWL, quäl mich da durch, fress mich durch diesen Drecksberg an Mikroökonomie und Makroökonomie und Statistik und Mathe und diesen ganzen Dreck. Und dann komme ich ins gelobte Land, aber ich habe es nicht durchgehalten. Das ist wie so eine Wüste, die ich durchqueren musste. Ich dachte, ich packe 2 Flaschen Wasser ein und nach 10 Metern waren die ausgetrunken und habe gesagt, ich kehre um, es wird nichts, ich verrecke jetzt hier.
Aber du bist ja nicht umgekehrt so aus freien Stücken, sondern du hattest eine Alternative, indem du Moderator geworden bist oder ging das nicht Hand in Hand?
Ich musste mein sehr erfolgreiches BWL-Studium, was ich quasi genailed habe, wie man so schon sagt, musste ich leider abbrechen. Ich musste mich dann entscheiden, werde ich erfolgreicher Fernsehmoderator oder werde ich der beste BWL-Student aller Zeiten?
Jetzt bist du beides nicht geworden.
Aber das wusste ich ja nicht zu der Zeit. Und dann habe ich tatsächlich BWL, ich weiß noch genau, als ich angerufen habe, um mich abzumelden beim Sekretariat. Ich hatte solche gute Laune. Die wusste überhaupt nicht, ich habe angerufen, ich kannte die auch gar nicht, aber ich war so gut gelaunt und ich bin jetzt hier raus. Und das, werde ich nie vergessen.
Und was sagen deine Eltern oder sagten deine Eltern? Ich meine, BWL macht ja erstmal Applaus zu Hause, oder?
Ja, das stimmt, aber ich habe denen ja was vorgespielt. Also ich bin da schon hingegangen und so, aber ich habe nicht so viele Scheine gemacht. Und ich habe dann immer sehr geschäftig getan und so weiter. Und die haben das, glaube ich, ein Stück weit dann auch mitgemacht. Oder die haben gedacht, irgendwann. Und ich hatte echt Schiss, dass ich das ein paar Jahre mache und dann knallt das vor die Wand und dann bin ich im Existenzloch gefangen und so. Von daher, ich habe erst in dem Moment, als ich dann diesen Moderationsjob safe hatte, habe ich das meinen Eltern dann gesagt. Ich habe auch nicht, also da war ja vorher Casting und alles. Es war früher, es können sich die Kids, eure Zuhörer sind ja vornehmlich jüngere Leute, die können sich gar nicht mehr vorstellen, wie das früher war. Heutzutage machst du einen YouTube-Channel auf, dann wirst du entdeckt und wirst relativ schnell reich und berühmt.
Das verkaufst du gerade Kindern.
Das funktioniert recht
immer.
Gut.
Das funktioniert eigentlich auch immer. Also ja. Ich würde deswegen vielen raten, erstmal Schule und Studium abzubrechen und dann den YouTube-Channel zu machen. Ne? Finanziell, das ist auf jeden Fall lukrativ.
Es ist in allen Bereichen lukrativ.
Ja, also
man
alles.
Bekommt auch viele Avancen und so.
Geld liegt auf der Straße.
Alles.
Ja, immer alles. Ja. Du hattest praktisch dann den Moderatoren-Job schon saved. Das Casting war durch und wusstest, du verdienst was? Was hast du damals gekriegt? Weißt du das noch?
Ja, klar weiß ich das. 1000 Euro brutto.
Ah,
Stille
und damit bist du zu deinen Eltern gegangen und hast gesagt, hey Mama, hey Papa, ich habe jetzt 1000 Euro brutto.
Nein, ich bin hingegangen und habe gesagt, Leute, ich verdiene jetzt mein eigenes Geld. Das ist 1000 Euro mehr, als ich bisher verdient habe. Nee, ich habe schon gejobbt, ich habe glaube ich an der Tanke oder irgendwas gejobbt zu der Zeit. Nee, Callcenter habe ich gemacht. Boah, das war richtig schlimm. BWL und Callcenter, das ist wirklich die Kombination des Ekels. Und aber die haben mich dann noch ein bisschen unterstützt zum Glück, weil die waren dann auch ganz happy irgendwie, dass ich bin dann auch weggezogen. Also ich vorher in Lüneburg gewohnt und dann bin ich nach Düsseldorf gezogen. Das war auch, da war ich so weit weg, da waren die richtig happy, glaube ich. Die haben gesagt, dem gebe ich noch 400 Euro dazu, damit er überleben kann, damit er so schnell nicht wiederkommt.
Und dann gab es praktisch 400 Euro für Düsseldorf, hätte es für München 800 gegeben und für noch weiter noch mehr?
Ich weiß gar nicht mehr genau. Nee, das war, ich glaube, die haben mir das Kindergeld überwiesen oder so.
Ah, okay.
Es gab zu der Zeit noch Kindergeld, weil es dann meine erste Ausbildung war. Das war dann ein Volontariat.
Okay. Also hattest du dann in Düsseldorf 1400 Euro, als du angefangen hast zu moderieren?
Ich glaube ungefähr. Ne, vielleicht noch weniger, ein bisschen weniger vielleicht sogar. Ja. Das ist natürlich.
Hast du da im Büro gelebt oder?
Nee, ich hatte so eine kleine Drecksbutze direkt im Medienhafen in Düsseldorf. Das werden die wenigsten kennen. Aber es gibt, Düsseldorf ist eher super fancy. So, ne? Und der Medienhafen ist so ein bisschen nochmal das Sahnehäubchen obendrauf auf diesem fancy Marzipankuchen. Und da gab es aber auch die ein oder andere Bruchbude. Und ich bin in so ein richtig kleines Drecksloch rein. Das war ganz schlimm. Also mit Nachbarn aus der Hölle und alles. Aber der Arbeitsweg waren 100 Meter. Und das war halt so ein Schandfleck im Medienhafen, meine Wohnung. Und der andere Schandfleck war unser Arbeitsplatz. Das war nämlich ein Container. Und das war super, weil das war ein so ein brachliegendes Stück Land, umgeben von irgendwelchen architektonischen, hochwertigen Gebäuden, wo irgendwelche wirklich fancy Firmen drin waren. Und wir waren dieses kleine Containergebäude mitten in diesen großartigen Gebäuden. Und das war mein Arbeitsplatz.
Wo sie euch immer Essen reingekippt haben und alles, was übrig blieb.
So. Ja, die durften, es gab so eine Disco nebenan und die durften unsere Parkplätze benutzen, weil es natürlich total rar ist, da einen Parkplatz zu haben. Und wir hatten aber sehr viel Fläche.
Und keine Autos bei dem Gehalt.
Genau.
Gehalt.
So. Und dann durften die bei uns parken, dafür durften wir bei denen in die Disco gehen, obwohl wir nicht cool waren.
Oh Mann, aber ihr wart ja schon ein bisschen cool. Und vor allem wolltest du wahrscheinlich auch cool werden. Ich meine, du wolltest immerhin mal der erfolgreichste Fernsehmoderator der Welt werden.
Ja, das ist ja noch nicht vorbei. Oder wolltest du mir das gerade absprechen, dass die Möglichkeit noch besteht?
Die besteht auf jeden Fall.
Oder?
Nö, ja. Du moderierst ja noch.
Ja.
Eben. Hast du dir damals irgendwann mal gesagt, jetzt nervt finanziell? Also wahrscheinlich der Job hat dir sicher wahnsinnig viel Spaß gemacht, hast du ja auch gern gemacht oder machst ja noch gerne, aber dass du irgendwann gesagt hast, wo soll denn das jetzt hingehen?
Der Laden damals, wo ich moderiert habe, hieß Giga und da hat niemand viel Geld verdient. So, das war auch klar. Aber 1000 Euro dafür, dass man jeden Tag 2 Stunden live ist im Kabelfernsehen, ist schon lächerlich. Aber ich meine, das war halt der Deal. Ich durfte halt ins Fernsehen, ich durfte Videospiele im Fernsehen präsentieren und nur Sachen machen, die mir Spaß gemacht haben. Das hat sich halt im Gehalt niedergeschlagen. So, die hatten Argumente. Und das ist aber auch okay. Und irgendwann habe ich natürlich nach Ablauf des Volus auch ein bisschen mehr verdient. Mhm. Aber jetzt auch nicht 10.000 Euro, sondern waren das, weiß ich auch nicht, ich glaube 2,2.
Findest du, das ist ein Argument für etwas weniger zu bezahlen, weil es dem anderen Spaß macht?
Nee, überhaupt nicht. Aber man ist natürlich, wenn man sich an einem Verhandlungstisch setzt und will das eigentlich alles nur machen, man verhandelt ja nicht. Ich war ja einfach nur happy, dass ich den Job bekommen habe. Mir war das in dem Moment völlig Latte, was ich da verdiene. Ich habe das nicht gemacht, weil ich gedacht habe, ich werde jetzt instant wohlhabend oder so. Sondern ich habe das einfach gemacht, weil das alles beinhaltete, worauf ich Lust hatte. Plus ich durfte endlich BWL beenden.
Ja.
Also ich hätte es auch umsonst gemacht, vermutlich.
Sag das im Nachhinein auf gar keinen Fall. Du hast dann 2011 eine Produktionsfirma gegründet. Dazwischen kam aber noch, oder war das mit der Produktionsfirma, erzähl mal, ihr habt für MTV eine Sendung gemacht und dafür habt ihr die Produktionsfirma gegründet.
Genau, also das war, wir sind jetzt ja eigentlich, wir sind 5 Gesellschafter in unserer Produktionsfirma. 4 davon sind Moderatoren. Wir haben uns damals bei Giga kennengelernt vor ungefähr 15 Jahren. So, und 2 von uns sind noch länger bei Giga geblieben. Wir haben unsere eigenen Shows da gemacht und Sendungen gemacht und 2 von uns sind schon mal vorgegangen und haben MTV Game One gemacht. Also so eine Gaming-Sendung für MTV und später auch für Viva. Wir waren aber sehr gut befreundet und haben immer zu viert rumgehangen, uns gegenseitig besucht und irgendwann haben die uns dann eben dazugeholt. Dann sind wir da weg bei Giga und sind dann hierher und haben zusammen Game One gemacht, bis es dann irgendwann 2014 von MTV eingestellt wurde. Und zwischendurch haben wir dann gesagt, wir wollen jetzt auch mal beteiligt sein. Wir wollen jetzt nicht nur freiberufliche Moderatoren sein, die ständig Marken aufbauen und für andere Leute arbeiten und am Ende haben wir nichts davon. Wir würden gerne auch mit produzieren und dann haben wir halt mit dem Gesellschafter der Produktionsfirma, die das ohnehin schon immer produziert hatte, Arno Heinisch, von dem Riesenbohai hieß die Firma damals und wir vier Moderatoren haben dann sozusagen eine Produktionsfirma gegründet und der Produktionsauftrag ist übergegangen in diese Firma, sodass wir auch mal ein bisschen beteiligt waren an dem Ganzen. Und diese Firma heißt Rocket Beans.
Das heißt, schon während der Zeit bei MTV mit einer unglaublichen Erfolg, Riesenerfolg, die Sendung, habt ihr gesagt, so jetzt wollen wir wirklich nicht immer nur ja, Körner kriegen, sondern auch einfach mal ein Stück vom Kuchen. Also irgendwann hat sich das schon entwickelt, dass ihr gesagt habt oder du gesagt hast, ich will ordentlich bezahlt werden für das, was ich da mache.
Ja, also das war nicht nur die unmittelbare Bezahlung, sondern auch die Perspektive. Mhm. So, ne? Weil wir bei Giga auch immer schon, das mit aufgebaut haben, so das Image und den Markenkern und den Wert ja auch irgendwo mit aufgebaut haben. Und aber am Ende des Tages bleibt dir ja nichts, weil dir gehört ja dann nichts. Und wir wollten auch mal an irgendwas beteiligt sein. Also die Perspektive haben, wenn wir da jetzt weiter Vollgas geben und weiter Herzblut reinstecken, dann möchten wir ein kleines Stück vom Kuchen auch irgendwie abhaben. Und dann als MTV quasi 2014 gesagt hat, so die Sendung wird eingestellt, das hatte einfach finanzielle Gründe, weil MTV pleite war und die konnten sich das nicht mehr leisten. Wir waren die einzige Produktion aus Deutschland, der Rest war aus Amerika irgendwie dann zweitverwertet. Und dann haben wir gesagt, okay, was machen wir jetzt? Zu der Zeit hatten wir, glaube ich, 20 Leute oder so auf der Payroll, die nur diese Sendung gemacht haben, MTV Game One. Und dann haben wir gesagt, wir machen jetzt diesen 24-Stunden-Live-Sender, von dem du eingangs ein bisschen erzählt hast. Und haben dann wirklich so autodidaktisch uns das alles selber beigebracht. Leute wurden in andere Jobs gesetzt, der Cutter war dann Kameramann und der hat das gemacht und haben uns dann wirklich mit diesen 20 Leuten angefangen, da so ein Nest zu bauen. Und damals, und der Anschub war, wir haben gesagt, okay, MTV zieht den Stecker, wir haben jetzt nichts mehr, entweder wir hören jetzt auf mit dem Kram oder ihr beteiligt euch und helft uns. Also so ehrlich haben wir eine Ansage gemacht, öffentlich. Und da haben wir sehr, sehr viel so Spenden bekommen von Zuschauern, von Leuten. Das hat uns total gerührt. Also es war emotional total der Push zu sagen, okay, die Leute haben Bock drauf, wir machen weiter. Es war aber auch die finanzielle Grundlage, um diesen Sender dann aufzubauen.
Das heißt, den habt ihr praktisch mit Crowdfunding offiziell auch gestartet.
Ja, aber jetzt nicht so klassisch über Kickstarter oder Patreon, sondern es war einfach nur, wir haben einfach ein bisschen rumgeheult. An so eine kleine Aufsage. Wir haben damals auch schon verschiedene Formate gehabt. Almost Daily zum Beispiel, so ein Podcast-Format, wo wir so ein Talk-Format machen. Da haben wir das dann irgendwie erzählt und dann kam diese Reaktion.
Von alleine praktisch. Also es war nicht so, trag dich ein, wie viel ist das Spenden mit Formulare, sondern ihr habt geheult und dann hat jemand gesagt, komm, wo kann ich hinspenden?
So ungefähr, genau. Und das war aber schon auch ehrlich und authentisch. Ne? Also wir hätten das dann einfach nicht, wir hätten dann irgendwas anderes machen müssen. Wahrscheinlich hätte ich BWL weiter studiert oder so. und da kam halt wirklich eine Menge und das ohne das hätte es auch nicht funktioniert. Also wir mussten auch irgendwo sehen, dass da auch noch ein Markt ist und Bedarf ist auch.
Jetzt habt ihr ja, als ihr die Firma gegründet habt oder du dich ja dann doch wirklich aber auch mit BWL-spezifischen Themen, weil du sagst ja hier schon so Markenkern, Payroll, also diese ganzen Wortschatz, die du da reinbringst, beschäftigen müssen. Ne? Also so ein bisschen bist du schon bei der BWL jetzt gelandet. Ne?
Ja, aber auf eine andere Art. So, ich habe Leute, die das besser verstehen als ich und dann sitze ich aber in den Meetings und dann schnappe ich immer so Brocken auf und kann die dann so wieder coinen und dann klingt es, als wenn ich Ahnung hätte, aber das sind die Worte anderer Leute, die ich einfach nur übernehme.
Dass ihr diese Firma gegründet habt, als es die Sendung noch gab, das war ja dann irgendwie ein bisschen eure Rettung, ne? Weil sonst wärt ihr ja als nur Moderatoren einfach dahin geplätschert am Ende des Tages.
Ja, also ich kann dir nicht sagen, was wir gemacht hätten. So. Also eventuell hätte sich irgendjemand gefunden, der hätte uns einen Job gegeben bei 9 Live oder so, wo halt Moderatoren enden am Ende ihres Lebens. Und dann wäre ich jetzt vermutlich auch noch wesentlich reicher, weil da verdient man ja, glaube ich, sogar Geld. Dafür verbraucht man sich schnell. Das Koks ist auch teuer, habe ich gehört.
Bei 9 Live besonders,
glaube ich. Genau, aber ich kann dir überhaupt nicht sagen, was dieser alternative Realitätsstrang für mich bereitgelegt hätte, das weiß ich nicht.
Dein Mitbegründer Etienne hat mal gesagt, rein wirtschaftlich hätten wir den Schlussstrich ziehen müssen, aber wir wollten einfach noch nicht aufhören. Was hat euch so mutig gemacht damals?
Leidenschaft einfach für das Thema und für das, was wir da machen. Also das, was wir da machen, ist komplett unsere DNA. Das ist kein Job für uns, sondern es ist schon eigentlich unsere Identität. Also für mich ist es so, ich habe die Sachen, die ich jetzt mache, habe ich als Kind gemacht. So, ich habe mit Mario Paint eigene Videos gedreht, mit einer Kamera, zwei Videorekordern geschnitten und E.T. 2, die Blutrache zum Beispiel, ist von mir. So, es ist ein Meisterwerk. Viele kennen es nicht, weil es eher so ein Underground-Arthouse-Film ist.
Ich hörte davon, ne? Dass wir hier mit dem Macher von E.T. 2, die Blutrache, sitzen. Das ist so, der Wahnsinn.
Und das Videospiel und vor der Kamera rumhampeln. So. Und ich habe das einfach, ich habe das Privileg, das komplett auch beruflich zu machen. Und alle, die daran arbeiten, sind so voller Leidenschaft fürs Thema, dass niemand würde sagen, das ist nur mein Job, sondern für die allermeisten ist es viel mehr als das. Sodass das immer die erste Wahl für uns war, das weiterzumachen. Plus, wir haben damals bei Giga, ich sage das mal so, als würde jeder wissen, was das ist, aber man kann ja auch googeln, wenn man interessiert.
Kann man.
Kurz, jetzt eine Pause machen, dann googeln, dann muss ich nicht erklären. Da hatten wir im Prinzip auch diesen Sender. Und wir haben auch immer gedacht, okay, wenn wir unseren eigenen Sender hätten, was würden wir anders machen, wie würden wir das machen und so weiter. Das war schon auch so ein Traum.
Jetzt habt ihr ja eine wahnsinnig starke, man nennt es BWL-mäßig wahrscheinlich, Zielgruppe. Also gerade diese ganzen Gamer und alles. Also vielleicht darf ich es vergleichen mit Metal-Fans in der Musik. Also Menschen, die wirklich noch was kaufen, die noch dabei sind, die unterstützen und die irgendwie, ja, also selten was umsonst nehmen auch. Habt ihr euch deswegen auch entschieden, keine Abo-Kunden zu machen? Also kein Abonnement anzubieten?
Nee, gar nicht. Sondern wir wollten eigentlich immer, dass unser Content frei verfügbar ist und dass niemand dafür zahlen muss. Wir wollten nie so eine Paywall haben. Das hatte zum großen Teil wirklich idealistische Gründe, aber auch, es hatte natürlich auch das Kalkül sozusagen, dass wir uns dann auch in einer Bubble festgebuddelt hätten, so mit unserem Content. Mhm. Weil wir wollten auch neue Leute erreichen. Und die wenigsten Leute schließen ein Abo ab, ja, von Dingen, die sie nicht kennen oder so. Wir wollten schon auch, hatten die Hoffnung, mehr Leute noch zu erreichen, sozusagen, wenn wir das ohne Paywall machen.
Musstet ihr einen Kredit aufnehmen?
Nee, zum Glück nicht, weil die Anschubfinanzierung kam halt eben von Fans, von Zuschauern.
Und die musstet ihr aber nicht zurückgeben, das war nicht der Deal?
Nee, das war nicht der Deal. Das war nicht wie beim HSV, so, wo man sich ständig Geld von den Fans leiht, sondern die Ansage war halt, das, was wir machen, kostet Geld. So. Also wir haben mehr Content produziert und der wurde ja auch konsumiert. Und es war freiwillig und die Leute, ich glaube, das kam auch so ein bisschen daher, nochmal zurückzugehen, viele von unseren Zuschauern kommen halt auch aus dieser Giga-Zeit, also Anfang der 2000er. Und Giga wurde dann kurz vorm Ende mehrfach verschachert, wie das halt so ist, Besitzer gewechselt und irgendwann wurde es komplett eingestampft. Das war wirklich völlig klassisch, so alle Leute ins Foyer bitte, ach ja, ihr seid entlassen, ab morgen gibt es euch nicht mehr. So, klasse, ne? Auch das war für die Zuschauer genauso ein harter Cut. Dann kam Game One. So, dann hat MTV irgendwann gesagt, okay, ist vorbei. Und die Zuschauer mussten das aber immer hinnehmen, diese Entscheidung, ohne Einfluss drauf nehmen zu können. Und nach Game One haben wir gesagt, okay, ihr habt jetzt auch die Chance, Einfluss zu nehmen. Ihr müsst nicht nur sagen, oh, ist das schade, ist es doof, wieso gibt es euch nicht mehr, sondern ihr könnt jetzt dafür sorgen, dass es uns weitergibt. Und das haben die Leute gemacht. Und ohne diese Anschubfinanzierung wären wir halt auch nicht mehr da.
Aber glaubst du, dass es auch so ein bisschen die Transparenz ist, die ihr da geschaffen hat, eben dass ihr mal sagt, hey, das kostet, was wir da machen. Es ist nicht irgendwie, dass wir jetzt hier Privatiers sind und das raushauen, eben auch mal aufzeigen, was es kostet, dass genau die Transparenz das Publikum dann auch mal ernster nimmt?
Definitiv. Also die Mentalität aller Menschen, die so in den mittleren oder frühen 80ern spätestens geboren sind, die ist, dass das Internet alles umsonst bietet. Mhm. So sind wir groß geworden. Das war ein riesiger rechtsfreier Raum. Man hat sich alles runtergeladen, Napster, was es alles gab, E-Mule und so. Man hat sich Sachen umsonst geholt. Und das hat sich tief verankert in den Leuten. Und man musste erst die Leute wieder umerziehen und sagen, okay, Sachen kosten auch Geld. Mhm. Und das Netflix macht das jetzt natürlich, die ganzen Flatrates kamen ja viel zu spät eigentlich. Die Musikindustrie hätte ja viel früher auf die Idee kommen können, sowas wie Spotify zu machen oder irgendein anderes Bezahlmodell. Das gleiche mit Serien und so weiter. Die wurden ja auch einfach nur runtergeladen ständig und dann kam irgendwann Netflix und man hat gesagt, das ist ein fairer Deal. Dafür zahle ich und so. Und das ist ja bei dem, was wir machen, auch so. Wir produzieren ja auch eine Ware, wir produzieren Content. Das kostet natürlich alles Geld. Und den Leuten dann klar zu machen, okay, wenn ihr jetzt, ihr kommt auch nicht auf die Idee und kauft euch oder nehmt euch einen Snickers und esst das einfach, bezahlt es nicht. Das ist halt, ihr kommt gar nicht auf die Idee. Aber bei solchen Dingen hat man das gelernt, Medien kann man sich umsonst besorgen. Mhm. Und da, unsere Zuschauer sind smart genug, um das zu verstehen.
Ihr habt einmal eure Zuschauer, ist da immer noch Finanzierung ist 5%, ne, von den Zuschauern, habe ich in eurem Medienbericht gelesen.
Ja, ist mittlerweile ein bisschen mehr. Also wir haben irgendwann mal eine neue Webseite gemacht, weiß nicht gar nicht, wie lange ist es her, anderthalb Jahre oder so, dass die gelauncht wurde. Ehrlich gesagt weiß ich es nicht mehr, aber ich niemand überprüft. Und da haben wir einen Supporters Club auch verankert. Und der Supporters Club ist eine Mitgliedschaft, die ist aber freiwillig. Und da kann man auch den Betrag freiwillig einstellen zwischen einem Euro und unendlich, je nachdem, wie reich man halt selber ist. Und wir sagen ganz klar, hey, wenn euch das gefällt, was ihr schaut, dann bezahlt das, was ihr für angemessen haltet oder das, was ihr könnt oder so, wenn ihr möchtet, freiwillig. Wir nehmen niemandem was weg, der Content ist für alle Leute frei verfügbar und kostenlos, aber das bringt uns halt eine Menge finanzielle Sicherheit, so diese Unterstützung über diesen Supporters Club. Das hilft eine Menge und mittlerweile ist es auch mehr als 5% und ich hoffe, dass es irgendwann noch mehr wird. Weil du musst natürlich Geld verdienen, ist ja klar, die Leute wollen ihr Gehalt haben und je weniger Geld du aus diesen Quellen bekommst, desto mehr Kompromisse musst du auch inhaltlich machen, weil du natürlich dann auch einfach zusammenarbeiten musst mit Firmen, die dir eine Finanzierung geben. Und dafür muss man sich auch ein bisschen verbiegen, was auch okay ist, aber man will sich ja auch nicht zu sehr verbiegen.
Der andere Sektor, den du gerade angesprochen hast, sind Firmen, mit denen ihr Kooperationen nehmt, also Kooperationspartner. Ich glaube, in deiner Fußballsendung geht es um Bier, also im Hintergrund,
oder? Nee, gar nicht. Nee? Also,
nicht geht es um, sondern es wird gesponsert von
mittlerweile,
oder dargestellt.
Mittlerweile. Das ist aber ein gutes Beispiel, weil die Fußballsendung, über die du sprichst, die heißt Bundesliga. Mhm. Ist ein Wortspiel, weil Bohnen, Rocket Beans, Bohnen und dann Bundesliga, ne, liegt auf der Hand, Wortspiel.
Du so. Erklärst wirklich alles.
Ja, das, ich glaube, da gucken auch oder hören Leute zu, die uns vielleicht nicht jeden Tag konsumieren. Da habe ich immer das Gefühl, ich muss es ein bisschen erklären und sollte nicht zu viel voraussetzen. Jedenfalls, die haben wir auch nur aus Leidenschaft gemacht. Alles, was wir gemacht haben, war immer, irgendjemand hat eine Leidenschaft für ein Thema gehabt. In dem Fall, Eddie und ich sind leidenschaftliche Fußballfans und wir wollten drüber reden. Also haben wir uns eine Sendung genommen, wo wir drüber reden, weil wir das Bedürfnis hatten. Und haben einen Taktikexperten dazu geholt, der ist ein Fußballgenie, so, der ist ein Theoretiker, ein Taktiker. Mhm. Und zu dritt haben wir die Sendung begonnen, plus einen ehemaligen Profi, Ralf Gunesch. Und dann waren wir aber irgendwann an dem Punkt, dass wir gemerkt haben, die Sendung ist zu teuer. Das rentiert sich für uns nicht. Und dann hätten wir sie fast auch mal eingestellt, obwohl es Spaß gemacht hat und sie durchaus erfolgreich ist. Und dann kam jetzt, in dem Fall ist es jetzt Bitburger, wenn man das sagen darf, die uns halt ein bisschen unterstützen. Wir hatten in der Vergangenheit auch schon mal andere Firmen, die uns unterstützt haben. Die reden inhaltlich null rein. Die kriegen dafür vielleicht dann einen Werbespot oder mal eine Bierflasche auf dem Tisch oder so. Und so finanziert sich die Sendung mittlerweile gegen.
Also so transparent ist es dann schon, dass ihr das dann irgendwie kenntlich macht.
Ja, total. Also wir sind super offen und transparent. Wir haben da auch gar nichts zu verstecken. Wir sind auch eigentlich, ich weiß gar nicht, wie konsequent wir das schon machen, aber wollten eigentlich auch, dass wir jede Kooperation auf der Website veröffentlichen. Mhm. Auch mit den, sag ich mal, inhaltlichen Vorgaben, die eventuell gewünscht sind von unserem Partner, dass das völlig klar ist.
Was wäre so eine inhaltliche Vorgabe? Welche musstet ihr da schon mal einhalten als Beispiel oder wolltet ihr einhalten? Ihr habt euch ja dafür entschieden, mit denen zusammenzuarbeiten.
Also das ist natürlich der ewige Kampf. Mhm. Ich könnte dir jetzt konkrete Beispiele, aber das würde im Zweifel vielleicht schlecht aussehen für jemanden, der noch irgendwie an Bord ist. Deswegen will ich jetzt noch nicht jemanden vergrätzen. Aber es gibt so einen Urkonflikt in jeder Redaktion zwischen Redaktion und Sales. So. Mhm. Und die Salespartner wollen natürlich Deals eintüten und die Leute, mit denen du Deals machst, die haben immer irgendwelche Vorstellungen, weil ihre Marke soll geschützt werden. Also das und das soll nicht in Verbindung gebracht werden mit dieser Marke oder so. Und dann sagt Sales der Redaktion, ja, das geht aber nicht, weil der Kunde will das nicht. Und die Redaktion sagt, ich will das aber unbedingt. Und dann bekriegt man sich. Das ist jeden Tag so und das ist völlig normal. Das war nie anders, egal wo ich gearbeitet habe. Und da muss man natürlich dann auch mal einen Kompromiss machen, inhaltlich vielleicht. Aber bisher ist alles im Rahmen und es gibt nichts Schlimmes. Alles ist in Ordnung. Kleinigkeit.
Was habt ihr nicht angenommen?
Wir haben schon so eine Policy, dass wir möglichst nicht mit Firmen arbeiten, die jetzt zu viel Übles in der Welt verbreiten. Mit Sachen, wo wir sagen, das passt nicht zu uns. So. Wir sehen uns manchmal so ein bisschen, ich bin HSV-Fan, aber wir sehen uns manchmal so ein bisschen wie St. Pauli halt auch. So vom. Die machen auch nicht alles mit jedem und so weiter. Mhm. Und sind auch sehr bedacht darauf, ihren Markenkern, da sind wir wieder, zu schützen. Also das, was man ist, die Authentizität zu schützen. Und das versuchen wir auch, indem wir halt auch nicht mit jedem zusammenarbeiten.
Du bist ja Teilhaber der Firma.
Ja.
Aber bist du auch, also kriegst du ein monatliches Gehalt?
Ja. Genau. Ich bin ganz normal festangestellt.
Achso, okay.
Und muss deswegen auch viele Sachen machen.
Pressearbeit, Interviews, Presse, Podcasts.
All diese Sachen.
Auf die du keine Lust hast. Und 95 Angestellte habt ihr, stimmt das?
Das schwankt immer so ein bisschen. Also mittlerweile, ich glaube, wir sind schon mehr als 100 jetzt. Aber das ist immer auch, je nachdem, wer am Montag wiederkommt. Ne? Also manchmal kommen 10 nicht und dann füllen wir die wieder auf und so.
Aber jetzt guck mal, fast 100 Angestellte. Du musst doch manchmal sonntagabends schreiend im Bett liegen, weil der Druck so groß ist. Ich meine, die sind ja von euch abhängig.
Warum nur sonntags? Jeden Tag.
Ich wollte es ein bisschen milder hören.
Ja, na klar. Das ist tatsächlich
schon Wahnsinn,
so.
Oder?
Ja. Weil natürlich mit so vielen Leuten, jetzt sagen erstmal viele, was, 100 Leute und so. Nee, das ist nicht so viel.
Naja.
Damit macht der NDR eine Sendung wahrscheinlich einmal in der Woche oder so. Es ist tatsächlich nicht viel. Und wenn man sich überlegt, was da alles dran hängt, Buchhaltung, Grafik, Kameramänner, Cutter, Moderatoren, also es ist, das ist nicht so viel, wie man denkt. Und die Fixkosten sind natürlich aber immens hoch. Und unsere Herausforderung ist erstmal, so viel Geld einzunehmen, wie wir ausgeben. Und das ist schon ein Druck. So, klar, das Geld muss verdient werden.
Das bedeutet, legst du dein eigenes Gehalt fest?
Das machen wir im Gesellschafterkreis, ja.
Okay.
Also wir sind da sehr, also wir sind sehr solidarisch miteinander so. Ja.
Solidarisch miteinander, da habe ich eine Frage, die mich bei solchen Konstrukten immer wahnsinnig interessiert. Jetzt machen das alle, wie du ja auch sagst, und das glaube ich dir ja 100%, eben auch aus einem gewissen Idealismus und lieben das, was die tun, authentisch, stehen da voll dahinter. Aber trotzdem kommen meistens mit steigendem Alter dann auch irgendwie die Ansprüche, ich würde auch gerne authentisch gerne ein Auto haben und eine größere Wohnung oder ich habe jetzt Kinder bekommen. Wie gehst du denn damit um, dass die Ansprüche dann doch steigen und dass vielleicht Mitarbeiterinnen zu dir kommen und sagen, du, ich will jetzt aber mehr oder so oder ich fühle mich ungerecht bezahlt. Ich meine, Geld gibt ja gleich so ein Gefühl, dass es ungerecht ist.
Das ist total legitim und es ist völlig in Ordnung, dass jeder Einzelne so empfindet. Und das ist auch völlig okay, das so zu äußern. Und da kriegt auch niemand für auf den Deckel. Aber die Realität ist, und jetzt sitze ich an der anderen Seite des Verhandlungstisches, vorhin haben wir kurz drüber geredet, wenn ich mit meinem Arbeitgeber Giga verhandelt habe und gesagt habe, ich will vielleicht mehr als 1000 Euro haben und jetzt bin ich an der anderen Seite und bringe nämlich genau diese Argumente. Wir haben halt ein Arbeitsumfeld und einen Arbeitsplatz, eine Freiheit und einen Inhalt, den du nirgendwo anders findest. Und wenn du ihn doch findest und da mehr verdienst, ist es aber auch okay. So, wir sind, um vielleicht eine Fußballanalogie zu bemühen, so ein Ausbildungsverein ein Stück weit auch. Die Leute können sich bei uns ausprobieren, die können, haben super viele Freiheiten, die können auch vor die Kamera gehen, wenn sie Bock haben und auch ein bisschen Talent mitbringen. Und ich glaube, dass dieses familiäre Umfeld, dieser Spirit, die Leute auch ja, irgendwo entschädigt vielleicht dafür, dass sie nicht so viel verdienen. Und jeder hat ja die Möglichkeit zu sagen, okay, jetzt ist mir das Finanzielle wichtiger, ich gehe jetzt woanders hin. Wir haben aber tatsächlich auch schon viele Leute gehabt, die diesen Weg gegangen sind und die sind zurückgekommen. So, weil die gemerkt haben, das, was ich hier habe, was für mich vielleicht immer normal war, weil ich vielleicht auch noch nie irgendwo anders gearbeitet habe, das fehlt mir in einem anderen Job. Und das ist so viel Lebensqualität oder so viel Identifikation auch mit dem, was ich mache, dass mir das auf einmal doch nicht mehr irgendwie 1000 Euro mehr wert ist, sondern dann würde ich lieber doch das machen.
Findest du es selbst schade, dass die Balance da so verheerend ist, dass man für Spaß und Freude und Identifikation mit einem schönen Produkt, was am Ende des Tages ist, einfach weniger kriegt?
Ja, klar ist das, in der idealistischen, perfekten Welt würden wir alle reich sein, weil wir mega cool sind und so. Aber
cool, so ist das wird ja immer sehr gut bezahlt.
So ist, ne? Ja. So ist das halt leider nicht, aber wir sind halt irgendwo auch ein Startup-Unternehmen, ne? Und wir sind unabhängig und das ist halt so. Wir sind noch nicht 30 Jahre alt. Wir sind, wie gesagt, jetzt irgendwie 4 Jahre alt oder so. Das ist, da kann man halt auch nicht erwarten, dass man sofort die Mega-Gehälter zahlt. Wie soll das gehen ohne Fremdinvestor? Wenn wir jetzt einfach mal ein Geschäftsmodell hätten, aus dem Boden gestampft, wo wir den Leuten noch Spitzengehälter zahlen, dann würde das ja jeder machen.
Ja.
Das muss man sich auch erarbeiten. Und das ist ein langsamer, beschwerlicher Weg, der auch manchmal wehtut. So.
Gab es schon Kaufangebote?
Ja, also wir hatten schon viele Interessenten, die gerne was mit uns machen würden. Und das ist dann für uns immer so, dass es halt auch passen muss. So.
Also ihr werdet nicht abgeneigt, wenn es der Richtige oder die Richtige wäre?
Wenn es Sinn macht, so. Also weniger jetzt aus dem Bedürfnis, persönlich abzukassieren und dann nach Hawaii zu ziehen oder so.
Das ist ein schönes Bedürfnis. Aber.
Ja, das ist auch ein Bedürfnis, was ich auch akut habe. Aber, sondern eher so, wenn man denkt, okay, weil wir haben so viele Ideen und Visionen, was wir noch machen wollen. Und das geht halt teilweise sehr langsam, weil wir natürlich begrenzt sind in unserem Wachstum und in unserem Output und so. Und wenn ich mir jetzt denke, okay, pass auf, wenn ich jetzt irgendwie 1 Million hätte und ich könnte das und das machen und könnte es beschleunigen und dann wären wir vielleicht in 2 Jahren schon an dem Punkt oder in einem Jahr an dem Punkt. Das ist auch verlockend, also sich einfach schneller zu entwickeln. Aber es fällt einem auch nicht leicht zu überlegen, okay, ich gebe jetzt einem Fremdinvestor einfach mal Anteile an dieser Firma, die ist ja mehr als eine Firma. Das ist ja, für mich ist es mein Lebenswerk, die anderen würden es vielleicht ähnlich.
Das sagst du so jetzt schon, das ist ganz schön, du könntest noch eins machen im schlimmsten Fall.
Ja,
von 40 bis 80 machst du dann das zweite Lebenswerk.
Aber das ist jetzt, nee, okay, bin ich cool mit, kann passieren, aber bis dato jetzt, bis jetzt ist das jetzt mein Lebenswerk so. Und da lässt man ja auch nicht jeden dran rumfummeln irgendwie.
Sagt Nils Bomhoff. Dankeschön für deine Zeit.
Danke für die Einladung.
Es ist so heiß hier.
Reden ist Geld. Der Detektor FM Podcast. Präsentiert von Sparkasse. Wenn's um Geld geht.